Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe heute mit der weltgrößten Bösewicht. Vergessen Sie den verschlagenen Franz Moor aus Schillers Räubern. Vergessen Sie Shakespeares Iago oder Shylock. Der größte Bösewicht der Weltliteratur ist Richard der Dritte. Shakespeare widmete ihm ein Drama und hat mit Richard eine Paraderolle für Schauspieler geschaffen. Seit Jahrhunderten ist diese Rolle eine Schauspielermeisterprüfung und das Stück eine Expedition ins Reich des Bösen. Am Wochenende hat es am Schauspielhaus Zürich Premiere. Es inszeniert die Chefin Barbara Frey. Eleanor Landmann hat sich im Vorfeld aufgemacht, Richard den Dritten kennenzulernen.
Ein Blutkönig ist Richard der Dritte. Einer, der über Leichen geht, um auf den Thron zu kommen, und mordet, um auf dem Thron zu bleiben. Verwickelt ist Shakespeares Drama, kompliziert sind Richards Intrigen, kunstvoll seine Fallen. Aber auch, wer nichts weiß von Richard, den einen Satz, den kennen alle.
A horse! A horse! My kingdom for a horse!
Sein Königreich würde der gefallene Richard der Dritte hergeben für ein Pferd, nur ein Pferd. Die Schlussszene von Shakespeares Drama, hier in der berühmten Verfilmung von Laurence Olivier, bringt das Drama auf den Punkt. Denn um König zu werden, tat Richard alles und nun verliert er es wieder. Nicht die Königswürde behält er, nicht die Macht und nicht einmal ein Pferd. Der Anglist John Jowett lehrt an der University of Birmingham und ist Professor für Shakespeare-Studien am Shakespeare-Institut in Stratford-upon-Avon. Für ihn birgt der berühmte Ausspruch auch Komik. Schließlich gäbe es auf Theaterbühnen keine Pferde.
I'm always reminded of the fact that you don't really have horses on stage. So in a way it has a ridiculous aspect to it, but it is symptomatic, I think, of the state of extreme desperation that Richard has reached at this crucial point in the play, you know, where he's got nowhere to go, he's about to die, and he's gone through all this precisely to attain the kingdom, and now he's prepared to surrender the kingdom just so he can get that horse.
Nichts bleibt dem ehemaligen König, nicht einmal ein Pferd. John Jowett kennt Shakespeares Drama Richard den Dritten aus dem FF. Er hat es ediert für die renommierte Shakespeare-Ausgabe der Oxford Classics. Und der Protagonist eben dieses Dramas, der rage heraus aus Shakespeares Werk durch seine Energie, seine dämonische Kraft, sagt Jowett. Denn nicht nur seine beiden Brüder tötet Richard, um König zu werden, auch seine Neffen, seine Frau, seine Helfershelfer von früher. Diese dämonische Bühnenfigur hat ein historisches Vorbild. Ob allerdings auch der historische Richard of York ein Bösewicht gewesen sei, das, so der Shakespeare-Spezialist, das werde bis heute kontrovers diskutiert.
Well, that is controversial. He was a medieval warrior and aristocrat who became king, and in many ways he was typical of the people of that era of that kind. There is one particular thing that he is accused of, which is, of course, the notorious murder of the young princes in the Tower of London. Whether he did this or not is uncertain, and some people get very vexed about that question to this day.
Der historische Richard of York und spätere König Richard III sei ein typischer Adliger in der Mitte des 15. Jahrhunderts gewesen. Dreh- und Angelpunkt der Legende um Richard ist der Mord an seinen Neffen. Sie sind die rechtmäßigen Thronfolger. Richard muss sie loswerden, um König zu werden. Ob Richard of York aber tatsächlich verantwortlich war für den Tod der Prinzen, dafür, sagt Shakespeare-Forscher Jowett, gibt es keinen Beweis. Es seien turbulente Zeiten gewesen. England wurde gebeutelt von einem Bürgerkrieg. Die Familien Lancaster und York kämpften um die Königswürde. In diesem Rosenkrieg geschahen viele schreckliche Dinge.
I mean, we're looking at turbulent times. We're looking at the end of the War of the Roses between the houses of Lancaster and York, a period in which many horrific things happened. What happens with Richard is that he is singled out for a particular kind of notoriety in an age when many other atrocious things were happening. And the reason for this is very clear. At the end of his reign. He's overthrown by the Earl of Richmond, who becomes Henry VII, and founds the Tudor dynasty, which, of course, is still in power almost a century later when Shakespeare's writing.
Nicht nur die historische Grundlage ist zu beachten, meint der Shakespeare-Experte, auch die Entstehungszeit des Dramas. Denn Shakespeare schreibt Richard III. In den 1590er Jahren. Queen Elizabeth sitzt auf dem Thron und die ist eine Tudor. Und die Tudors wiederum, die kamen nach dem Rosenkrieg an die Macht. Richard III. Wird von Richmond geschlagen, dem späteren Heinrich dem VII. Und er ist ein Ahnherr Königin Elisabeths.
So there was a strong political motivation to say that Richard was a terrible villain, simply in order to underpin the legitimacy of the Tudor regime.
Shakespeare hatte eine starke politische Motivation, aus Richard dem III. Einen Superbösewicht zu machen. Ansonsten hätten die Zuschauer an der Legitimität des neuen Königs zweifeln können. Heinrich der VII. Usurpiert die Macht schließlich auch. Shakespeare filterte aber nicht bloß Geschichte unter aktuellen politischen Vorzeichen, um aus dem historischen Stoff ein Drama zu machen. Er bediente auch das Starsystem der Schauspieler in der elisabethanischen Zeit.
Well, we know that the role was played by Richard Burbage, who had a long career in parallel with Shakespeare as the principal actor, particularly tragic actor. Burbage was later to become the first Hamlet. And we can see how Shakespeare is creating a theatrical role that's a kind of vehicle for Burbage as a star actor, someone who stands out and takes on the big role.
Shakespeare schrieb seinen Richard Burbage auf den Leib. Es war eine Paraderolle für einen Star, der zeigen konnte und zeigen musste, was er drauf hat. Und das, so John Jowett, blieb so durch die Jahrhunderte.
All the way through its theatrical history, it's a very rich and continuous theatrical history. Richard has been a great role for major actors. That was true in the 16th and 17th century, and it's still true today.
Richard ist aber nicht bloß Schauspielerfutter. Ebenso wichtig ist natürlich der Inhalt. Richard III. Ist ein Stück über Tyrannei und ihre Funktionsweisen, über einen großen Manipulator, der Wahrheiten fälscht und Falsches als Wahrheit verkauft und das alles in eine umwerfende Sprache verpackt.
Jetzt bricht durch diesen Winter unseres Missvergnügens die Sonne mächtig über unser Haus der Yorks. Die Wolken alle, die einst hießen Tod, sind längst begraben schon im Meeresschoß. Auf unser Stirn der Lorbeerkranz des Siegs, ein Monument ist unser Waffenhaufen jetzt und unser Kriegsgeheul, Triumphgeschrei.
Der Schauspieler Robert Hunger-Bühler spricht hier Thomas Braschs Übersetzung von Richard III. In einer Inszenierung von Stefan Pucher am Schauspielhaus Zürich. 10 Jahre ist das her. Der Beginn des Stücks macht bereits klar, wie fantastisch die Konstruktion ist. Denn Richard, der große Manipulator und Lügner, legt seine Täuschungen, sein Programm, seinen Machthunger fürs Publikum offen. Alle wissen, was passieren wird.
Ich kann diesem Friedenstralala keinen Spaß entreißen, meinen Tag zu füllen, als meinen Schatten in der Sonne sehen und breit zu reden, meinen Krüppelleib. Weil ich den Liebhaber nicht spielen kann, habe ich beschlossen, hier den Dreckskerl aufzuführen. Zu hassen all die Scherze dieser Zeit. Ich habe die Fallen aufgestellt und sie versteckt in wirre Ahnungen, Beleidigungen, Traum, zu hetzen meinem Bruder Clarence jetzt gegen den König in den Todeskampf.
Sein Richard sei ein verschlossener Typ gewesen, sagt Robert Hunger-Bühler im Gespräch. Kein deutlich lesbares Hinkebein.
Man hat Richard, glaube ich, schon oft und wird ihn auch vielleicht wieder sehen, völlig expressiv, völlig lesbar, auch mimisch. Dieser Mensch hat alles unter Kontrolle. Und das Teuflische ist seine Durchmessung und seine ganz klare Analyse von dem Gegenüber. Und er ist mit einem untrüglichen Machtinstinkt behaftet und ist ein Meister der Demagogie. Und das hat er alles von den Frauen gelernt.
Und er war ein guter Schüler.
Er war ein großartiger Schüler. Also vielleicht sind es fast die, oder für mich im Abstand, ich hätte nie spielenderweise über den Richard so reden können, es sind die femininen Waffen, glaube ich. Es sind nicht die männlichen Rabaukenwaffen, die Richard so unter Anführungszeichen brillant macht.
Das heißt, seine Brillanz ist, dass er ahnt oder vorwegnimmt, wie er handeln muss oder was er sagen muss, genauer gesagt, damit das Gegenüber seine Absicht nicht bemerkt.
Richtig. Und es kommt dazu, dass dieser Mensch unhistorisch lebt. Das heißt, er denkt nicht an morgen oder an eine Ewigkeit, sondern er ist derartig im Jetzt. Und deswegen ist er auch so unschlagbar, ja, wie Messi, wie der Fußballspieler Messi, der am Platz ist jetzt und alle schlägt. Unter anderem auch noch ein Vergleich, der ist mit 10 Jahren nach Europa gekommen, kleinwüchsig, ja, also ein Krüppel. Seine Eltern haben ihn operieren lassen, damit er wächst und seine Ausformung ist halt, dass er im Fußball alles schlägt. Aber er ist eigentlich ein brillanter Richard auf dem Feld.
Das ist die Kompensationsleistung, oder? Der eine wird Fußballer und Top-Fußballer und der andere wird der größte Machiavellist unter den Shakespeare-Figuren.
Ja, so kann man das sagen. Und diese Furor, der ihn da reitet, ist ja nicht der... weil ihm langweilig ist, sondern weil er so handeln muss. Also diese Unbedingtheit, die diese Herrscher oder Demagogen haben. Und sobald er im Grunde keine Spielwiese mehr hat, geht er ja auch sofort unter.
Der Kampf um die Krone ist Richards Fußballfeld. Wenn er einmal König ist, wird alles anders. Sein Problem, er kriegt, was er will. Doch Richard ist nicht nur Stratege. Robert Hunger-Bühler erzählt von der berühmten Szene auf dem Schlachtfeld. Sie sei sein Ansatzpunkt gewesen, um die Figur zu fassen. Richard wird im Traum heimgesucht von all seinen Opfern. Er schreckt hoch aus diesem Albtraum und wird sich seiner selbst gewahr.
Also wenn man es positiv deutet, ist er ja ein Ich-Sucher, bevor es Freud oder Psychoanalyse gegeben hat. Ja? Also er sucht eigentlich nach seinem Ich und nach seiner Bestimmung. Und deswegen ist dieser Aufstieg von ihm auch so paradigmatisch für jeden Menschen, also auch für einen Menschen, der jetzt nicht unbedingt dann die Leute abstechen will. Aber in dem Moment, wo die Nacht blaut, hat dieser Mensch geträumt. Er hatte einen Albtraum. Und ich glaube, dass er das vorher nie hatte. Also das ist wie ein ungeträumter Mensch, der ständig luzide, taghell Sachen entscheidet. Und sobald das Unterbewusstsein, das ist ja dieser Traum, überhand nimmt, kann er nicht mehr spielen, kann nicht mehr agieren. Er wird ein Opfer von sich selbst.
Es gibt es ja oft die Bezeichnung, dass Richard der größte Bösewicht der Literaturgeschichte sei. Und wie ich das Stück wieder gelesen habe, habe ich mir überlegt, stimmt das überhaupt? Ist er ein Bösewicht?
Ja, so wie Sie die Frage stellen, möchte ich sagen, ohne ihn zu entschuldigen oder ohne ihn, es ist kein Bösewicht. Es ist ein Mensch, dem einfach ein Weg oder ein Stafettenlauf, ein Slalom vorgezeichnet wird. Diesen Slalom geht er und in dieser Zeit. Und wenn heute Menschen übrig bleiben, gibt es unzählige Richards, die einfach für sich, wie jede Killerpflanze oder wie jede Zelle, ums Überleben kämpft. Ich frage mich ja auch, ich habe ja auch Mephisto gespielt und andere sogenannt böse Leute und ich habe nie das wirklich Böse in denen entdeckt. Das Böse heißt auch nicht schreien oder hässlich aussehen oder ich weiß gar nicht, was es ist. Es gerinnt einfach zur Bosheit. Also etwas, was man macht, wenn man über andere Macht haben will, so beschreibt es Jan Kott, Macht geriert immer Gewalt, Macht geriert immer Opfer. Aber die Mittel, die Richard anwendet, sind so subtil und haben auch mit ganz viel Charme zu tun, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich meine, da merkt man was Shakespeare für ein großartiger Bühneninstinktmensch war, dass er dem Richard praktisch ein tragisches Ende gibt. Jeder Richard auf der Welt kriegt am Schluss Mitleid, wenn er sagt, ein Königreich für mein Pferd. Hundertprozentig. Also da kippt sich etwas im Menschen um. Also da wird eigentlich dem größten Schlechter gewünscht, dass er doch zu einem guten Ende kommt.
Derzeit erarbeitet Barbara Frey am Schauspielhaus Zürich ihre Inszenierung von Richard III. Und die Hauptrolle des Bösewichts, der vielleicht gar keiner ist, spielt Michael Mertens als Gast am Schauspielhaus. Eine gute Woche vor der Premiere habe ich ihn zum Gespräch getroffen. Wollte wissen, aus welcher Szene, aus welchem Wesenszug er seinen Richard versteht.
Ich bin noch nicht mal so weit, dass ich es verstanden habe. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das ist für mich auch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Ich bin oft schnell und fühle mich wohler, wenn ich ziemlich schnell schon eine Ahnung habe, wo es vielleicht hingeht. Hier ist die Suche und die Entscheidung, so machen wir es jetzt, da bin ich etwas schüchtern und vorsichtig und bin tatsächlich auch immer noch nicht, habe mich immer noch nicht genau entschieden. Wie der wirklich geht, wie er guckt, habe ich noch nicht hundertprozentig gefällt, weil die Rolle, ich weiß nicht, ähnlich wie Hamlet oder so, die ist, man hat eine ganz schöne Verantwortung als Schauspieler, der gerecht zu werden. Man wird ihr wahrscheinlich nie gerecht. So toll kann man wahrscheinlich gar nicht sein, außer Laurence Olivier. Aber ich meine, Theater ist immer eine Anmaßung und Schauspieler sind sowieso anmaßend. Das gehört ein bisschen zu meinem Job, dass ich anmaßend bin und so maße ich mir auch an, diesen Richard zu spielen. Aber ich habe zumindest so viel Demut und so viel Respekt, dass ich behutsam suche und lange brauche, um mich zu entscheiden. Dadurch ist es ein sehr dezenter Angang.
Es gibt diese eine Stelle im Text, die mir dazu gerade einfällt, und zwar sagt Richard, fünfter Akt, also er wacht auf aus diesem Traum, wo ihn die Geister der Ermordeten besucht haben, verfolgen, verfluchen, und er sagt, ja, mein Gewissen spricht mit 1000 Zungen, also da spricht er eigentlich auch davon, dass er ja auch als Person 5, 6, 7, ich weiß nicht, wie viele Identitäten hat. Ja. Spielt das mit bei dieser Schwierigkeit?
Bei der Schwierigkeit nicht, aber das sind natürlich alles wunderbare Indizien. Also so, da kommt man natürlich dann ganz schnell auf so Gedanken, wie weit ist er schizophren. Das ist auch das, was mich jetzt am meisten interessiert. Abgesehen von der wunderbaren Sprache von Shakespeare und von Brasch, interessiert mich die Psyche dieses Menschen und wie kann man... Und da nimmt man als Schauspieler ihn natürlich wahrscheinlich auch sehr in Schutz, so grauenhaft der auch ist. Und da suche ich auch dran. Ich suche sozusagen auch die sympathischen Seiten in ihm, was auch nicht so leicht ist, weil das ja immer im Grunde das Grauen ist, was er macht. Dann kommt noch eine Komponente. Es gibt ja die wichtigsten Figuren in diesem Stück sind wahrscheinlich die Frauen und das Verhältnis von ihm zu Frauen. Und da ist da trotz seiner vermeintlichen Deformation, strahlen muss er ja eine Art von Erotik auch noch ausstrahlen, das muss man dann auch noch spielen, also es ist schon eine ganz schöne Aufgabe, die man da hat, es ist ein ganz schönes Gepäck, was man sich da aufhalst und was man dann da am Samstag auspacken muss.
Kann man ihn verstehen?
Ja, nee, das würde ich nicht sagen, also ich kann ihn nicht verstehen, aber ich kann ja nicht mal Berlusconi verstehen. Wie kann man jemanden, der Politik betreibt und dabei über Leichen geht, kann ich natürlich nicht verstehen. Also, aber wie gesagt, ich versuche ihn zu verstehen. Ich kann es natürlich nicht gutheißen, was er tut, oder das soll man ja nicht gutheißen, aber man versucht es so darzustellen, dass man seine Motivation versteht oder irgendwie ahnt, woher das vielleicht kommt. Und die haben wahrscheinlich sehr viel auch mit Verletzungen zu tun und mit einem Gewissen sich benachteiligt fühlen. Und wer weiß, was da alles passiert ist in Kindheit und allem Möglichen. Und so. Oder es gibt ja auch scheinbar dann doch Menschen, die wirklich böse auf die Welt kommen. Vielleicht gibt es das Böse auch. Vielleicht ist es irgendwie in unserer Menschheit doch verankert und ist nicht immer, wir versuchen es ja immer zu erklären mit Vergangenheit und mit Lebensumständen. Und vielleicht ist das Böse auch in uns drin.
Das ist auch so schwierig, stelle ich mich vor, in so einem Moment, weil... Wenn man mit diesem Bösewicht oder mit dem Bösen sich auseinandersetzt, jeder Versuch zu erklären, ist natürlich auch ein Versuch, es sich so ein bisschen am Leib zu halten, oder? Der ist wegen dem und dem so und so. Und damit habe ich es ja erklärt und irgendwie ab in die Schublade und weg damit, ne?
Man kann es wahrscheinlich nicht alles erklären. Wir haben auch festgestellt, immer wenn man zu viel spielend erklärt, also im Sinne von, guck mal, wie böse ich bin, dann wird es eigentlich ungefährlich. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin ganz lieb, aber im Inneren merkt ihr, vielleicht bin ich böse. Das funktioniert auch nicht. Also immer wenn die Figur indifferent, wenn sie neblig ist, wenn sie schwammig ist, wenn man sie nicht genau einordnen kann und so, dann wird sie eigentlich wirklich gefährlich.
Gibt es Momente, in denen Sie Angst haben vor dieser Figur?
Ich habe die schauspielerische Angst vor der Figur. Da macht einem diese Figur besonders Angst, weil sie einem als nicht besteigbar, nicht zu bewältigend erscheint oft.
Richard ist und bleibt eine Meisterprüfung für Schauspieler. Und die Angst, von der Michael Mertens spricht, an die erinnert sich auch Robert Hunger-Bühler, der diesen Richard vor 10 Jahren spielte.
Von Anfang an ist eigentlich ein Mensch auf der Bühne, der sagt, es wird schwierig werden für Sie. Ich bin ein Krüppel, ich bin ein Ausgestoßener, ich bin ein Bastard. Die Hunde bellen, wenn ich da vorbei hinke und so weiter. Es wird ganz schwierig. Ich werde keine Maßstäbe erfüllen, die Sie von mir erwarten. Aber ich bitte euch, geht mit mir mit. Und dann kommt gleich die erste Szene mit Clarence und dann kommt gleich schon Anna, wo er mit der Witwe des Ermordeten derartig bestialisch umgeht. Und das Publikum muss diesen Weg gnadenlos gehen. Also sie gehen ja nicht, erfahrungsgemäß ja nicht, aus dem Theater.
Ja genau, sie bleiben ja sitzen.
Sie bleiben sitzen.
Und sie schweigen auch.
Und sie schweigen. Und das ist der große Trick von Shakespeare, dass der Zuschauer im besten Sinn nicht mehr unterscheiden kann zwischen der Figur Richard und der Top-Leistung dieses Schauspielers. Mit den anderen zusammen natürlich.
War das eine Rolle, die Sie gern gespielt haben?
Ja, zunehmend. Ja, zunehmend. Natürlich hatte ich am Anfang, ich glaube jeder Schauspieler, der das angeht, eine riesige Achtung davor. Die habe ich dann aber verlieren können. Und ich habe gemerkt, dass das einfach eine ganz, ganz menschliche Figur ist. Das war für mich zunehmend eine große Freude, weil man weiß ja auch von Laurence Olivier, dass er immer zum Regisseur gesagt hat, ich kann doch nicht am Anfang so einen Text sagen, dass das Publikum mich trotzdem liebt. Und er hat eine riesige Angst gehabt vor der Premiere und hat gemerkt, das Publikum folgt ihm. Er sagt diese Sätze ins Publikum und das Publikum sagt praktisch ja, ich folge dir. Und dann konnte ihm als Richard nichts mehr passieren. Und ähnlich ist es mir damals beim Faun, wenn ich zurückdenke, auch gegangen. Ja.
Jetzt hat ja ein anderer Schauspieler, Al Pacino, hat einen ganzen Film darüber gedreht, wie er sich den Richard aneignet. Ja. Und im Zentrum steht immer diese Frage, mein Gott, was passiert da eigentlich? Also es ist ein großes Unverständnis gegenüber diesen Vorgängen. Was passiert mit dieser Figur? War das eine Herangehensweise, die Sie auch, wahrscheinlich anders, aber trotzdem in einer ähnlichen Herangehensweise an diese Figur sich angenähert haben? Dass Sie sagen, was passiert in dieser Figur drin?
Ja, ein bisschen schon. Al Pacino ist, was seine Shakespeare-Deutungen, auch Kaufmann von Venedig, betrifft, hat eine sehr, ich würde mal sagen, pathetische Sicht auf Richard, wie viele Amerikaner. Also eine Sicht, die eigentlich sehr von dieser Urgewalt, auch von dieser shakespearischen Originalsprache herkommt, eine riesige Ehrfurcht. Und diese Dämonisierung haben wir in unserer Inszenierung nicht gesucht. Sondern es ist ein Mensch mit einer Brille, der relativ nett aussieht, aber da kommt Fürchterliches an den Tag. Und wir haben nicht immer überprüft, wo Richard jetzt steht, psychologisch.
Ja, Sie haben ihm auch wie ein Geheimnis gelassen.
Ja.
Also man weiß es manchmal halt nicht.
Ja, also im besten Fall, dass der Zuschauer halt wie ein mit einem Brennglas selber entscheiden muss, wo jetzt das Böse liegt. Ich erinnere mich an die Szene mit den Erdbeeren, wo der Richard plötzlich in Rage gerät. Ja? Man weiß gar nicht warum und dann merkt man, es waren die Erdbeeren.
Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass diese Ausbruchsmomente total wichtig sind für diesen Abend. Und Richard, interessant ist, und das sieht man ihnen an, wenn sie es spielen, dass Richard diese Ausbrüche auch setzt. weil er mit diesen Ausbrüchen seiner Umgebung signalisiert, ich bin ja einfach zu verstehen.
Ja.
Es ist quasi ein vordergründiger Schlüssel.
Vordergründiger Schlüssel und wie so ein Koordinatensystem, also wo man Menschen so scheinbar lesen kann.
Sie haben vorhin gesagt, dass die amerikanische Lesart oder die Al Pacino-Lesart wohl auch durch die Wucht dieses englischen Textes in ein gewisses Pathos abgleitet. Wie nah ist Ihnen der englische Text? Sie haben die wunderbare Brasch-Übersetzung gespielt, aber wie nah ist Ihnen der englische Text dieses Dramas?
Also wir haben, weil Stefan Pucher auch sehr anglophil ist, versucht den Anfangsmonolog auch englisch zu machen. Und jedes Mal ist mir passiert, dass ich in ein Pathos hineinkam. Es ist ganz eigenartig, also in einen anderen Gestus, der weit weniger schlank war als die Brasche Übersetzung. Aber trotzdem beides im Ohr, an die Nacht blaut. Das kann man so hinsagen. Ja? Ich glaube, dass der Englisch ist Night Burns Blue. Ja? Also das ist schon für mich derartig poetisch. Ja? Also ich weiß nicht warum. Nur dieses ja, also diese schönen Vokale, dass ich da auch meine Schwierigkeiten hätte.
Jetzt ist der Stoff, habe ich nochmal nachgeschaut, Mitte des 15. Jahrhunderts. Das Drama von Shakespeare, die Tragödie, ist Ende des 16., glaube ich.
Ja. Mhm.
Sie haben es gespielt 2002, jetzt kommt eine Inszenierung 2012. Es wird immer wieder gespielt, natürlich. Wie groß ist die Distanz, die man überbrücken muss?
Null. Also das ist ja das Phänomenale bei Shakespeare. Das ist unglaublich, wie staubfrei diese Stücke sind. Glasklar, kein Staub drauf.
Hatten Sie beim Spielen Vorbilder im Kopf?
Also höchstens von der Spielweise. Also mir sind so amerikanische Schauspieler in den Kopf gekommen, die weit schlanker spielen, die aber europäische Wurzeln haben. Das ist zum Beispiel Rod Steiger, der einen derartig modernen Spielstil, glaube ich, Richard nie gespielt. Oder dann eben auch Richard Burton selbst, den ich als Hamlet gesehen habe und der den Hamlet ganz schlank spielt. Ja, wunderbar.
Da geht es dann aber immer auch um... Also Schlankheit ist, glaube ich, das eine, Härte ist das andere, oder?
Ja, ich glaube, dass man solche Figuren wie Richard, man kommt ohne Kühle im Kopf nicht aus. Also man muss einen Aggregatzustand finden. Ich habe immer gesagt, kühl im Kopf, heiß in den Waden. Dass man eigentlich nicht heiß im Kopf sein muss, sondern umgekehrt. Also der Körper unten muss erhitzt sein, aber der Kopf muss eigentlich wie frozen, ganz klar. Also auf jeden Fall kühler als die anderen, immer ein paar Grade kühler.
Richard der Dritte mit kühlem Kopf und heißen Waden. Eine Sendung von Elinor Landmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.